getroffen hat und die muss wohl voll gegen den Altar geflogen sein. Der Pfaffe ist bald durchgedreht. Da war nochmal ein Konzert in einer Kirche vor meiner Zeit. Da hat sich der Pfaffe vertrauensvoll an Otze gewendet. Er solle doch mal durchs Mikrofon ansagen, dass drinnen Rauchen, Bier und Schnaps nicht sein sollen. Ich hab's durchgesagt, hat Otze erzählt. Und schlimmer ist es geworden. Alle mit Kippen rumgerannt und sämtliche Flaschen fielen zu Boden in 1000 Scherben. Einmal haben wir an der Küste gespielt, in einem Nest. Da saßen schon die Punks auf der grünen Wiese rum. Also haben wir das Auto ein bisschen weiter abgestellt, dann sind wir rangeschlendert und haben gefragt, ey, was ist denn hier los? Sitzen ja so viele Punker rum. Ja, heute Abend spielt SK, das wisst ihr wohl gar nicht. Echte Jetze. Gib mal ein Bier her. Dann haben wir uns dazugesetzt und total begeistert getan. Später kam der Veranstalter und wir sind rein, Bühne angucken. Solche Spiele hat Otze gern gemacht. Im Malzhaus in Plauen haben wir mal gespielt, aber wir wussten nicht, wo das Malzhaus ist. Die ganzen Punker sind schon durch die Stadt gestürzt und wir haben welche gefragt, wo es lang geht. Die sagen, da lang und dort und wir, was ist denn da heute los? Na, wisst ihr nicht, da spielt eine Band. Er hat vor Fremden nie gesagt, dass wir SK sind. Erkannt ist er nicht worden. Die Bilder sind erst später gemacht worden. Und wie 81, 82 sah er nicht mehr aus. Wenn er irgendjemanden kennengelernt hat, der Geld hatte, dann hat er sich an den geklammert und hat sich aushalten lassen. Essen und saufen und tralala. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, du kannst bei mir pennen und wohnen wochenlang, Otze. Aber deinen Fresskram, Saufkram, den zahle ich dir nicht. Wenn er sich von Dippe mit dem Auto nach Gotha hat fahren lassen, waren immer 2, 3 riesengroße Taschen mit Fresskram dabei. Manchmal war er richtig fett, dann ist er 2 Wochen auf Drogen abgeklinkt und dann wieder runtergeschrumpft. Ich habe ihm öfter angeboten, er soll mal ruhiger machen, ein paar Wochen zu mir kommen. Der wollte gar nicht mehr. Er war ganz verschwunden aus Gotha. Dann habe ich aus Erfurt und so gehört, er ziehe mit der Schwägerin rum und wäre nur noch auf Drogen. Bei uns hat er mal ein Joint mitgeraucht, Otz hat sich beschwert, ah, da werde ich immer müde von. Aber er hat dann Eimer geraucht und so und immer gesagt, da werde ich müde von, Koks ist schon geiler. Ins besetzte Haus ist er oft runter, die haben dort tagelang Speed und Koks genommen, gesoffen und so weiter. Für Otze war das nicht damit abgetan, dass er 2, 3 Tage drauf war, die Gier wurde immer größer. Ich war enttäuscht. Da hat er sich dann nach Monaten hier mal wieder gemeldet. Ich dachte, er sagt mal, wie es weitergeht, wann wir proben. Es gab ja so viele Anfragen. Doch Otze nuschelte nur, ich wollte nur fragen, ob du Koks hast oder Heroin. In Erfurt sieht's ja schlecht aus zurzeit. Ich sage, na Otze, wenn du deshalb hergekommen bist, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich kann dir ein Gramm Shit besorgen, aber mehr ist nicht. Beim Konzert in Chemnitz, da war er komplett zugebombt auf der Bühne. Gut, voll war er immer ein bisschen, aber er hat bestimmt eine Dreiviertelstunde hinter der Bühne seine Gitarre gestimmt. Ding, 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 ding. Wir haben gefragt, na Otze, wird's heute noch was hier? Brauchst du Hilfe? Nee, das kann ich schon alleine. Von einer anderen Band kam ein Gitarrist und fragte, soll ich dir das stimmen? Brauchst du nicht, ich spiele auch schon längere Zeit. Er hat es aber nicht hingekriegt, bis er sich dann hat breitklopfen lassen und einer ihm helfen konnte. Bier, Schnaps, Joints, ständig. Das Backstage-Fenster war auf und wir haben Leute reingehoben. Vorne hat es 15 Mark gekostet, hinten haben wir 5 genommen. Der Veranstalter kam rein und fluchte. Wir sollten aufhören, Leute reinzuholen, sonst dürfen wir nicht spielen. Da musst du uns das Geld trotzdem geben, hauen wir wieder ab. Die von Müllstation haben auch voll mitgezogen, weiter Leute reingehoben. Der Typ ist bald wahnsinnig geworden. Bei uns stand das kalte Buffet. Wir sind mit den Bierkästen zur Müllstation rüber und haben damit gefeiert, weil es viel lustiger war. Dann wurde es noch schlimmer. Nach dem 2. oder 3. Lied, das hört man auf der Aufnahme, sagt er dann, so, das war das letzte Lied für heute Abend. Der hat sich immer umgedreht und Schluss gesagt. Ich dann, das kannst du nicht bringen, wir haben 3 Lieder gespielt. Bist du nicht sauber? Er, ich bin fix und fertig. Höni, der alles aufgebaut hatte, hat bald einen Nervenzusammenbruch gekriegt in der Chaise. Ich habe gesagt, 10 Lieder muss er mindestens spielen. Es sind dann auch ein paar mehr geworden, aber er hat sich ständig verspielt, ach uff. Hat nur die Griffe angeschlagen, griff da, griff dort, hat gar nicht mehr richtig mitgespielt, war traurig. Die letzten Auftritte waren alle so, die Gitarre hätte er in die Ecke stellen können. Das Open Air in Wandersleben war unser letzter Auftritt. Für Fressen und Saufen haben wir gespielt. Da war Otze so kaputt, nach dem 2., 3. Lied hat er nur noch Scheiße erzählt auf der Bühne, angefangen seine eigenen doofen Lieder wie Party im Cannabisbeet und so zu spielen. und mich angelappt. Ich würde nicht machen, was er will. Da bin ich aufgestanden und hab gesagt, dudel deinen Mist alleine. Hagen hat auch nur noch den Kopf geschüttelt. Otto hat rumgelallt und uns vollgenölt. Die Leute waren sauer, haben gerufen, mach dich heim, du Arsch, du bist doch nur noch voll. Ich hab mich vom Schlagzeug verdrückt und Hagen stand hinter einer Box. Wir haben abgewartet. Man konnte auch nicht mehr im Guten mit ihm reden, selbst wenn er mal nicht so voll war. Ich hab gesagt, merkst du nicht, dass du dich kaputt machst? Kaputt machst, kaputt machst. Ich weiß schon, was ich mache. Mit Fußlappen durch Gotha und so. Hat mit einem Speer Indianer gespielt, wie ein kleines Kind. Potschschwarz, total dreckig, wochenlang nicht gewaschen. Fertig mit der Umwelt. Zum Frühstück gleich in Eimer rauchen. Wenn er das Fenster aufgemacht hat, musste rauskotzen. Irgendwann hat er auch gemerkt, dass es nicht mehr geht. Dann hat er sich verpisst. Zuerst nach Erfurt. Er hat nur Scheiße gebaut, geklaut und so. Dann ist er zurück nach Stotternheim mit der Schwägerin. Als sie mit Otze rumgezogen ist, da muss Klaus wohl stinksauer gewesen sein. Ich verstehe nicht, dass Klaus jetzt mit ihr an einem Strick zieht. Sie hat sich ja bei mir beschwert, als er in der Geschlossenen in Mühlhausen war, haben wir lange telefoniert. Ja, der Otze ist so undankbar. Ich hab dem ein Keyboard in die Wanne gebracht und der sagt nicht mal Danke. Wenn ich komme, fragt der mich als erstes, ob ich seinen Tabak und die Kippen mit habe. Da gibt's kein Dankeschön. So war er doch früher schon immer. Das ändert sich auch nicht mehr, habe ich geantwortet. Ich fahre dann nicht mehr hin, meinte sie. Wenn der sich nicht dankbar zeigt, du bist für ihn Bezugsperson, du warst eng mit ihm unterwegs. Dafür war sie auch die Einzige, die ihn dort besuchen durfte. Ich wollte ihn besuchen, aber es führte keinen Weg rein. Ein Freund von mir kennt einen Pfleger, der meinte, wenn der Staatsanwalt Nein sagt, heißt das Nein. Sie haben Otze als gefährlich eingestuft.
Deutschland sauber krachen, Komm mal auf in meine Mutter, Mann. Mein Vater hat den Rest gemacht. Ich habe zuletzt gelacht. Ja, ja, ja. Komm auf diesmal, komm nach, wirst du wieder zum Killerman gemacht. Ich soll ins tiefe gewählt an. Bist du der freies Vaterland? Der freies Vaterland? Der freies Vaterland? Der freies Vaterland? Kriege machen Menschen, Menschen machen Krieg. Kriege machen Menschen, Menschen machen Krieg. Kriege machen Menschen, Menschen machen Krieg. Kriege machen Menschen, Menschen machen Krieg.
Wieder so ein Kracher-Text von Dieter Otze Ehrlich, der mich jedenfalls nachhaltig immer mehr beeindruckt mit seinen Texten. Anthony, Lippe hat in seinem Text gesagt, du bist dann irgendwann rausgeflogen aus der Band Schleimkeim. Willst du uns die Geschichte erzählen, wie es war?
Ja, ich bin rausgeflogen, wie man sagt, einfach so. Wahrscheinlich war das die Zeit, wo dann Dippe von der Armee zurückkam, und Dippe war natürlich viel besser als ich am Bass im Großen und Ganzen. Ich weiß noch, dass ich irgendwie das letzte Mal mit SK war Coswig, und dann hatte ich einfach dann irgendwie immer noch mit Dieter irgendwas machen, und dann wusste man ihm gar nicht mehr, ob er dann überhaupt nochmal spielt, weil er immer irgendwie unterwegs war. Aber dann kamen auch viele andere Leute, die mitgespielt haben, so immer mal ausprobiert wurden. Und ich bin eben rausgeflogen, wie eben Lippe sagt. Wenn Lippe sagt, ich bin rausgeflogen, bin ich rausgeflogen.
Ja, ich weiß es nicht. Wie muss
ich
man sich
das erklären? Ich weiß es auch nicht mehr, wie das einfach, ich
hatte keinen
Bock mehr zur Probe zu kommen, oder ich war einfach, oder Dieter fing an, ich habe jetzt jemand anders gefunden, ich wüsste es nicht mehr. Und dann, Fossi hat dann weitergespielt, und ich bin dann nicht mal mitgefahren zu den Proben. Das war dann jedenfalls nach Coswig.
Es ist eher so ein schleichendes Ende gewesen, als das Dieter dir gesagt hat, pass mal auf, hier,
also mich hast du eine Kündigung. Dieter hat mich hat er, glaube ich, nicht rausgeschmissen, also er persönlich. So, wenn das Leute dann ins Buch schreiben, dann sollen sie es einfach als Geschichte nochmal von mir aus reinschreiben. So. Mhm. Ich wollte auch dann irgendwann mal irgendwas machen, ohne dass man dann betrunken auf der Bühne steht. Und dann irgendwie, dann wartet, dass irgendwie dann die ganze harte Probenarbeit dann irgendwie nicht fruchtet.
Die ja genial gewesen sein muss, die Probenarbeit, ne?
Die Tapes waren ja viel besser als die ganzen Live-Auftritte. Es war einfach, die ganzen Aufnahmen, die im Kursierten waren, nur die eingespielten Sachen. Und dann live war es meistens für den Zuhörer wahrscheinlich eine Katastrophe. Sag ich mal so. Ich habe das einmal mitbekommen, wo wir gespielt haben, in Halle, wo es dann einen Streit gab zwischen Fossi und Dieter, wo Fossi dann irgendwie dann neue Sachen spielen wollte, und Dieter wollte irgendwas von der DDR von unten spielen, Faustrecht und sowas. Und dann haben die sich in die Haare gekriegt und hat einfach dann, ist dann Dieter vorne an der Gitarre, ist weggegangen, hat dann Fossi weggeschoben vom Schlagzeug, hat sich hinten hingesetzt, hat dann gesungen, und ich habe dazu Bass gespielt. So, das war die Story, wo dann mit der blauen hier Wattejacke dann irgendwie dann sind wir da irgendwie dann mit dem Zug gefahren von Erfurt, und dann
verkleidet
und wir sind dann ausgestiegen vorher, mit dem Bus gefahren, damit wir irgendwie dann die ganzen Abfangversuche dann vor der Werkstatt dann umgehen konnten. Und Dieter eben richtig hier mit Filzstiefeln und Blaumann als getarnter Bauarbeiter. Wir hatten ja keine Instrumente mit, sonst wären wir da gar nicht durchgekommen. Wir kamen einfach rein, haben wir auf den Zeug gespielt von den Anlagen und eben vieles immer auch kaputt gegangen. Die wollten dann einfach Dieter nicht mehr ranlassen an Schlagzeug oder an die Gitarren, weil die immer Angst hatten, dass er das Zeug zu laut einstellt oder irgendwas. Hatten sie dann Angst, dass dann Dieter irgendwie dann die Anlage schrottet von irgendwelchen Kirchenwerkstätten oder die anderen Bands, die da gespielt haben, hatten dann Angst, weil der Ruf eben so hart war von Schleimkeimen. Keiner hat sich dann getraut, dann ein Effektgerät hinzustellen oder irgendwas. Wir mussten mal auf den letzten Dreck spielen. Auf den letzten.
Weil eben die Erfahrung da war, dass das Zeug kaputt gemacht wird während des Schleimkammers.
Dass es eben passieren konnte. Wie gesagt, erst eben auch mal, wenn Leute reingesprungen sind hier beim Konzert, da hat die einfach auch mal einen aufs Maul gehauen. Also die hat gespielt hier, hat gesungen und dann haben die Pogo getanzt und sind in den Schlagzeug gefallen. Auch wenn es der beste Freund war, dann gab es einen auf die Nuss. So war Dieter. Mhm. Aber er war natürlich ein übelster Schlagzeuger und ein übelster Sänger. Mhm. Aber eben dann dieses Lampenfieber und dann auch wahrscheinlich die Ungewissheit, dass er dann irgendwann wieder dann, wenn er irgendwie ein Konzert spielt, dann wieder in die U-Haft kommt, weil sie ihn ja immer auf dem Trichter hatten.
Das war eine große Anspannung dann für ihn, ne? Aber offensichtlich war eben ein großer Unterschied zwischen den Proben im Keller, im Probenraum, wo sich die Klasse und die künstlerische Klasse von Dieter zeigte, die sich eben dann nicht bei den öffentlichen Auftritten wiederholen ließ.
Das war schade, dass man es selten umgesetzt bekommen hat. Was ich halt cool fand, war das erste Konzert in der offenen Arbeit. Ja. Da haben die Songs gespielt, die gab es noch gar nicht. Ein Song war irgendwie auf der Straße nach Hamburg und ich komme nicht durch, irgendwie keine Chance für die Punks. Da stehst du da, gehst in irgendein Konzert in der Kirche und siehst dann so drei Leute. Also das war dann Dippel, Klaus und Dieter am Schlagzeug. Er hat dann mit irgendwelchen Ketten behangen, sah aus wie vollkommen abgefrackt. Und die haben dann wirklich dann so Sachen gespielt, wo du Angst gekriegt hast. Da hast du wirklich Gänsehaut bekommen und da hast gedacht, was ist das? Also das ist so hart.
Wie vom anderen Stern.
Das, ne? war Hammer. Also das eine 80er-Konzert in der offenen Arbeit.
Mhm. Eine Geschichte gibt es noch mit Lippe und dem Gipsbein. Da gibt es auch wilde Legenden zu. Kannst du uns Näheres dazu berichten?
Ja, Lippe ist dann eingestiegen irgendwann so 86, 87 als Schlagzeuger von Gotha und dann ist irgendwann Hagen eingestiegen. Noch Hagen war dann früher bei Fanatische Friseure, bei der Band von Fossi. Und Fossi ist dann in den Westen gegangen und dann war der neu besetzt, war dann von Schleimkeim, also glaube Otze, Lippe, Hagen, so und noch ein paar andere, ich weiß nicht mehr genau. Und die haben dann irgendwann gespielt in einer neuen Besetzung im Lutherpark zu einer Punkwerkstatt. Ich glaube, das war September 87, weiß nicht mehr genau, mit Charlie Kaputt. Scheißhaufen, das war so eine Erfurter Band mit Manni, Böhme und Schacki, die da noch drin waren. Und SK hat gespielt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Und Lippe hat da wirklich mit dem Gipsbein gespielt. Der hat vollkommen Pogo gemacht. Also richtig langes Konzert, bestimmt hier 40 Minuten mit vollkommenen Gipsbein da, der heilt und hat vollkommen durch, dachte, er bricht sich alles.
Hat er sich das Bein gebrochen vorher?
Das war schon vorher gebrochen.
Und bei was hat er sich das gebrochen?
Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Der hat sich einfach das Bein gebrochen, dann hatten die einen Auftritt und dann spielst du eben eine Stunde hier mit Gipsbein. Ich dachte, der macht sich alle Sehnen kaputt und keine Ahnung, er hat es voll durchgezogen, Wahnsinn. Das ganze Konzert. Das war dann das erste Auftritt oben im Lutherpark von SK mit der neuen Besetzung. Es gab mehrere Auftritte im Lutherpark, wo SK gespielt hat, aber das war das erste, wo jedenfalls Lippe am Schlagzeug saß aus Gotha. Mhm.
Ich habe mal gesehen, im Ruhrgebiet gab es mal einen Auftritt von einem Schleimkeim-Neugründung, fällt mir gerade ein. Weißt du davon was? Das wurde dann kontrovers diskutiert von den Fans, die haben das nicht anerkannt. Ich glaube, das hieß Punk im Ruhrgebiet oder Punk im Pott. Zwischen den Jahren im Dezember, zwischen Weihnachten und Silvester, und da spielte plötzlich Schleimkeim. Und das waren ja nicht die Originalen, aber es waren irgendwelche Punk-Musiker, die sich eben so nannten. Und die, also in der Szene wurde das sehr, wurde das nicht ernst genommen und auch sehr bös kommentiert.
Also ich kann nur sagen, es gibt nur SK, wenn Dieter singt. Und jetzt, wenn dann als andere Bands, die jetzt irgendwie dann das versuchen, das Erbe anzutreten, weil ich habe mal da gespielt und ich war mal da dabei und irgendwann, es waren ja irgendwann 13, 14 Leute, die da mal gespielt haben. Und dann jetzt gibt es eben den Anspruch von den Leuten, wer ist jetzt der wahre Nachfolger von SK? Ob jetzt die Band oder die Band oder die Band, oder wir machen eine Medley-Band auf und covern dann nur so wie im Disco-Zelt hier SK-Songs. Würde ich kotzen, sag ich mal, wenn ich das sehen würde. Ich würde niemals da reingehen. Also
es war eben einmaliger, Dieter Ort, ehrlich, war ein einmaliger Sänger, der einfach
also
nicht
ohne, zu kopieren geht. Also ohne ihm kann man die Band, also eigentlich, er war SK und dann die Leute, die mitgespielt haben, waren eben seine Leute, die das gespielt haben, was ihnen gefallen hat. Mhm. Und die hat er gewechselt im Laufe der Jahre so.
Das damit ist mir
die Band
auch,
weiterging.
Ja, wir haben, ich finde, wir haben das ganz gut umrissen, die Geschichte. Wir haben ja auch erfahren von dir, du kamst zur Probe und dann waren die Lieder eigentlich schon fertig. Von Dieter eingespielt und die Musiker mussten dann, das Niveau war dann die Probenarbeit, bestand darin, dass die Musiker, die ankamen zu den Proben, das Niveau von Dieter zu erreichen, ne? Die dann auf den öffentlichen Auftritten völlig zusammenbrachen. So habe ich das, dieses Bild fügt sich jetzt.
Nein, das Bild kann man so ein übertragen. Ich sage, es gab schon ganz gute Musiker, die es auch hingekriegt haben, nüchtern. Mhm. Aber dann das Problem war dann einfach, das auf der Bühne dann live zu kriegen. Auch wenn du das ewig eingespielt hast. Das Problem war dann, auch wenn ich die SK woanders gesehen habe, in irgendwelchen anderen Besetzungen, dass Dieter immer irgendwas getrunken hatte. Der war nie nüchtern bei irgendeinem Konzert und das war einfach immer schade für die Leute. Ja. Und aber den Anspruch dann, es war auch eben eine Doktrin von Dieter. Du konntest da keinen eigenen Song machen. Mhm. Also wir gehen jetzt mal hier, machen eine Session und machen einen Song. Und ich spiele da Bass und der andere spielt das und der andere spielt das. Dieter hat einfach gesagt, wo es lang geht und dann war das so. Und es gab dann nicht mehr irgendwie die Entwicklung, irgendwie was zu experimentieren. Es gab eine Phase, was ich noch weiß, wo wir damals geprobt haben, wo wir einfach gejammt haben, wo da auch mal Heidi gesungen hat oder irgendwelche Leute dazu kamen. Das waren einfach nur so Tapes, die wir mal gemacht haben, da irgendwie, aber eigentlich wurde sich immer nach den Strukturen von Dieter gerichtet. Ich habe jetzt die Songs fertig gemacht und die müssen so und so gespielt werden. Und dann hast du dann die Songs gespielt, die mal die andere Band dann irgendwann vor 3 Jahren gespielt hat und dann kam die neue Besetzung. Und eigentlich mussten eigentlich immer die Leute, die bei ihnen waren, dann die Sachen dann nachvollziehen. Mhm. Ihnen, also das Ort so am Leben blieb, die SK-Geschichte.
Ja, ihn zu erreichen, das Niveau, ne? Hinzuüben. Ein Wahnsinn. Wir haben in Stotternheim ein Spezial über Dieter Otze Ehrlich, den Sänger der legendären Punkband Schleimkeim, gehört. Dieter Otze Ehrlich liegt hier in Stotternheim auf dem Friedhof, kann man besuchen, das Grab. Ist am 16.11.63 geboren, würde dieses Jahr 50 Jahre alt werden. Ich denke, wir haben einen schönen Bogen gezogen und ein bisschen Licht in die legendäre Gestalt Dieter Otze Ehrlich hineingebracht. Dank Anthony.
Naja, aber es gibt immer zwei Wahrheiten. Also das auch wenn man jetzt die Sachen nimmt, das ist so, wie man es hinkriegt. Es war also eine Zeit, die man schlecht beschreiben kann, weil es schon so lange zurückliegt. Aber wir haben uns jedenfalls gedacht, wenn Radio Frei schon mal da ist am Container und hier sendet, müssen wir was über Dieter machen. Also das war mein Anliegen auch, hier was zu machen.
Sehr gern. Genau. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Wir haben noch eine große Geschichte, einen Zeitzeugen. Bastian, der gehörte in den 80er Jahren zum engeren Kreis der Magdeburger Punkszene und zog 1987 nach Ost-Berlin. Betrieb von 92 bis 2006 mit anderen Leuten das Café Zapata im Kunsthaus Tacheles. Und zu dem Kunsthaus Tacheles gibt es doch auch noch Geschichten. Da war doch auch Dieter.
Dieter war dann eine Zeit lang in Berlin, so im Tacheles. Und Bastian kommt eigentlich aus Magdeburg, ist irgendwann dann von Magdeburg nach Berlin gezogen, hat dann im Tacheles mitgearbeitet, hatte die Bar gemacht. Und er hat dann Dieter schon eigentlich Mitte der 80er Jahre in Magdeburg kennengelernt, wo er immer rumgefahren ist. Dieter war ja nie irgendwo, das immer dann, wenn er konnte, ist er rumgefahren. Nach Berlin, nach Magdeburg, nach Dresden, nach Gotha, dann irgendwann mal auch dann in Westen. Aber jedenfalls ist er dann irgendwann, war dann Bastian da Chef vom Tacheles, vom Café Zapata. Und er hat auch seine Erfahrung gehabt, wie er dann hier ihn auch immer besucht hat, Bastian, zu den Zeiten. Otze braucht dann immer dann irgendwie, wenn er dann irgendwie wieder mal in der U-Haft war, muss er erstmal sich verpissen und dann, um nicht aufzufallen und irgendwie nicht irgendwie von Klamotten aufzufallen, dass er dann viele Leute besucht hat, damit er nicht irgendwie eingefahren ist immer. Und dann hat ihn Bastian kennengelernt. Mhm. Und das wollen wir jetzt spielen, aber noch ein Lied dazu, Mein Weg, ein richtiges melodiöses Song von Dieter, den ich auch so stehen lassen möchte als letzten Song, der jetzt in der Sendung läuft.
Es verabschieden sich Anthony von Schleimkeim.
Und Sebastian von Radio Frei.
Wir
aber ich bin nicht von Schleimkeim. Ich war halt nur ein Jahr, wirklich ein Jahr Bassist.
Ach,
und dann,
du warst bei Schleimkeim.
Ich war mal Bassist.
Sei nicht
bei
so bescheiden.
Gut,
ich war immer Bassist. Wir gehen jetzt zusammen auf den Friedhof und besuchen nochmal Dieter Otze und euch wünschen wir viel Spaß.
Ich habe Otze eines Sommertages im Jahre 1985 auf der legendären Marietta-Bar kennengelernt. Da saß er mit Magdeburger Bekannten rum und ich habe gefragt, wer er sei. Er sagte, ich bin Otze von Schleimkeim. Da ich aber SK von Tapes her gut kannte und das eine wichtige und tolle DDR-Punk-Band war, habe ich das natürlich nicht geglaubt und ungefähr geantwortet, du, alles Schmuddeltier, kannst das ja gar nicht sein. Otze hat das so hingenommen. Es war ihm egal. Das fand ich ziemlich spannend. Ich habe es ihm bald abgenommen, denn er hat sich dementsprechend unkultig benommen. Er war eben Otze. Damals ist er vielleicht 2, 3, 4 Wochen in Magdeburg geblieben. Er war auf der Flucht, kam gerade aus dem Gefängnis. Er hatte eine seltsame Erzählweise, aber wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ich habe bald festgestellt, dass an seinen Geschichten immer etwas dran war. Am selben Abend ist er bei mir eingezogen. Ich verfügte damals glücklicherweise alleine über eine große Wohnung, da meine Mutter am Schweriner Theater arbeitete. Wir haben schnell über Themen wie Sascha Anderson und die Platte DDR von unten geredet. Ich kannte Sascha, weil er mit meiner Mutter befreundet war. In der DDR-Künstlerwelt galt er als absolute Pop-Ikone. Er hatte in Magdeburg gelesen und war mir als interessanter Mensch aufgefallen, aber auch schnell als Arschloch. Sascha hatte mir fest versprochen, aus West-Berlin irgendwelche tollen Punkplatten mitzubringen, was er nie einlöste. Otze war der erste Mensch in meinem Leben, der mir ganz andere Sachen über die Personalie Anderson zu berichten wusste. In seiner schroffen, kurzen Art hat Otze mir erzählt, dass Sascha ein Stasi-Schwein ist und ihn in den Knast gebracht hat. Er schuldete ihm Geld. Otze hatte doch die Aufnahmen für die Platte nicht für Ruhm und Ehre gemacht. Da ging es um Westgeld. Ein paar Bierchen, über die Runden kommen. Es war sicher nicht viel, was Sascha ihm versprochen hatte, aber für Otze wären 500 Mark schon ein heißer Preis gewesen. Das wollte er gerne haben. Mir hat er erzählt, dass er bald nach Berlin fahren will, um Sascha aufzuspüren und sich zu holen, was ihm zusteht. Was Otze tatsächlich auch gemacht hat. Er ist nach Berlin gefahren und hat Sascha Anderson in dessen Wohnung überrascht. Sascha saß dort im Schaukelstuhl. Otze hat ihn gefesselt und dazu gebracht, sich nicht in seine Untersuchungen einzumischen. Otze hat die ganze Bude nach Bargeld durchsucht und ist auch fündig geworden. Hat zu Sascha gesagt, so, das ist jetzt hier für die ganze Scheiße, die du mir eingebrockt hast. Auf Wiedersehen. Sascha hat die unangenehme Geschichte wohl nie angezeigt. Es war Sommer damals und wir haben uns viel unterhalten, nicht nur besoffen. Uns haben die gleichen Dinge beschäftigt und Otze wurde mir bald sehr wichtig. Er war eine schräge Type. Das hat mich nie abgeschreckt, eher fasziniert. Den Namen Otze hatte er da auch schon weg. Die Geschichte hat er mir auch erzählt. Er war bei einem Fußballspiel bei Rot-Weiß Erfurt und hatte sich einen Hammerkopf in die Tasche gesteckt, um wehrhaft zu sein. Dann gab es Stress. Otze hat ausgeteilt und die Schlacht gewonnen. Danach nannte man ihn Hammer-Otze. Das ist wohl die Bezeichnung für einen Schmied in der Region. Von Hammer-Otze blieb dann bald nur noch Otze übrig. Er hat sich nie angekündigt. Tauchte immer einfach auf. Man konnte sich auf keinen Fall mit ihm verabreden. Wenn man Otze in 3 Tagen für irgendetwas brauchte, mit ihm wegfahren wollte oder so, musste man einfach bei ihm bleiben, das war bekannt und die sicherste Variante. Selbst wenn er abends nochmal losging und sich noch ein Bier holen wollte, konnte es passieren, dass du ihn erst 3 Tage später irgendwo wieder getroffen hast. Er hatte kein Gepäck, manchmal hatte er eine Tasche mit Kram, Tauschobjekten. Aber eine Zahnbürste oder einen Wechselschlüpper, nee. Er war eben ein richtiger Punkrocker. Duschen musste nicht sein. Er hat es nicht gespielt, er hat streng gerochen. Es sei denn, wir wollten in eine Disco gehen, da hat er schon mal ein bisschen Aftershave von mir aufgetragen. Er wusste, die jungen Mädchen zu betören, wenn er auch nicht der Chancenklaus Nummer 1 war. Rein äußerlich haben die Damen nicht so zu ihm gepasst. Otze hatte Charme und wusste, durch sein Charisma zu beeindrucken. Mit Katrin aus Gotha war er länger zusammen. Die hat er auch mal mitgebracht nach Magdeburg. Das war schon später, als er nicht mehr in Erfurt war. Gewohnt hat er in Erfurt auch nie. Er ist von Stotternheim nach Erfurt gekommen und hat sich da rumgetrieben. Schlafen war ihm auch egal. Für mich war das ganz schön stressig, weil ich trotz aller Unternehmungslust ab und zu mal ein bisschen schlafen wollte. Das war nie vorgesehen in seinem Leben. Wie? Schlafen? Na, wenn du müde bist, schlafen wir eben. Dann sind wir in einen Keller gegangen und haben uns da hingelegt oder auf einen Boden. Es war ja nicht immer Sommer. Manchmal war es kalt und eklig. Das war auch das Einzige, woran ich frühzeitig gemerkt habe, dass das richtige Punkrockleben nichts für mich ist. Eine Zeit lang, okay, aber dann ging es wieder heim. Otzes Ruheinsel war die Mutter. War Stotternheim. Da kam er wie ein Straßenkater nach Haus. Die Mutter hat sich wirklich gefreut, hat aufgebacken. Ein paar Minuten lang gab es Schelte, wo er herkommt und wie er aussieht, und dann lag frische Wäsche parat und so weiter. Als sie gestorben ist, ist ein wichtiger Teil seines Lebens zusammengebrochen. Ich war mehrfach in Stotternheim, das war großartig, hat mich begeistert. Viele Punkfreaks, also die richtig harten Typen, hatten meist nicht so eine Bindung zum Elternhaus, wie sie Otze hatte. Das war damals unvorstellbar, dass er mal seinen Vater erschlagen würde. Zu seiner Mutter hatte er eine zärtliche, ja eine Liebesbeziehung. Zum Vater hatte er auch eine völlig akzeptable Beziehung, wenn es nicht so gewesen wäre, hätte er es mir erzählt. Er hielt ihn einerseits für einen Schwächling, war andererseits auch stolz auf ihn. Die Familie mit ihrem Riesengehöft ist nicht in die LPG eingetreten. Deshalb waren sie auch gemieden im Dorf. Wenn das Hoftor hinter einem zufiel, war man in einer geschützten Burg. Das war ein schönes Gefühl, auch für Gäste. Wir haben uns nicht benehmen müssen wie die braven Jungs. Wir waren genauso drauf wie draußen, haben die ganze Nacht gesoffen und laute Musik gehört. Der Schweinestall war als Proberaum umgebaut, isoliert mit Eierverpackungen. Und da haben wir Bier getrunken und geredet, Musik gehört, sind auf irgendwelchen Matratzen eingepennt und morgens hat der Vater die Tür aufgemacht und zwei Einweggläser mit Leberwurst und Blutwurst und ein Brot reingeworfen. Ihr müsst doch was essen. Ich habe harmonische Erinnerungen daran. Streit gab's natürlich auch, das ist klar, wie überall. Die haben auch mal den Strom abgestellt. Aber wir haben es ja wie immer übertrieben. Wenn man Otze besuchen wollte und wusste, er ist in Stotternheim, dann hat man unten geklingelt. Die Chance, eingelassen zu werden, war alleine am größten. Mit Furz und Feuerstein brauchtest du da nicht aufkreuzen. Wenn ich geklingelt hatte, kam Gisela, hat sich aus dem Fenster gelehnt und so getan, als würde sie einen nicht erkennen. Dieter ist nicht da. Ich. Dieter ist da, ich weiß das. Sie blieb am Fenster hocken wie das Wachpersonal und sagte, er ist nicht da. Das ging eine ganze Weile hin und her und irgendwann machte dann Otze die Hoftür auf und man war drin. Und drin war alles gut. Die Mutter hat ihn beschützt. Otzes älterer Bruder saß immer im Wohnzimmer rum und hat gebastelt. Der war Hobbyfunker. Nach der Wende war ich nicht mehr in Stotternheim. Da hat man das auch nicht mehr nötig gehabt. Davor, wenn man im Winter 3-4 Tage irgendwo rumgehangen hatte, brauchte man einfach mal einen Stützpunkt zum Energietanken. In der Küche wurde für 20 Leute gekocht und gebraten. Man ist reingegangen, hat sich den Teller vollgehauen und hat das dann irgendwo gegessen. Otze und ich waren allein unterwegs, aber wir haben immer schnell Klicken um uns geschart. Alleine war man flexibler. Wenn man mit einer Zehnerbande rumrennt, geht der Quatsch schon los. Mit Demokratie. Das war nicht so unser Ding. Wir wollten machen, wozu wir gerade Lust hatten. Wenn uns zu viele Leute begleitet haben, sind wir eben weggegangen. Otze hatte da einen Geheimsinn. Er war im Gegensatz zu vielen Leuten aus der Bewegung ein sehr wacher, intelligenter Mensch. Er hatte die Gabe, Geschichten erzählen zu können, hat sich mit vielem beschäftigt und hat einen immer wieder überrascht. Mir hat er mal an einem Abend ein altes Radio repariert. Danach ging sogar das Kassettenteil wieder. Die Tapes von SK, die vor der Wende kursierten, hatte er meist selbst eingespielt. Auf mehreren Spuren, das war unglaublich. Ohne digitale Technik. Das sind für mich auch die besten Songs. Er war ein geschlagener, getretener Hund, der es vielleicht dadurch geschafft hat, sich künstlerisch brillant auszudrücken. Otze hat viel inszeniert. Diese Otze-Superstar-Geschichten wurden meist mit Erfolg gekrönt. Zum Beispiel, wie wir was zu trinken besorgen können, ohne Geld auszugeben. Und ohne zu klauen, weil die Gefahr, erwischt zu werden, für Otze zu groß war. Eine leere Weinbrandflasche wurde mit Tee gefüllt und in die Tasche gesteckt. Dann ein Geschäft gesucht, das diesen Weinbrand verkaufte, und eine Flasche in den Korb getan. Als es ans Bezahlen ging, hatte Otze noch eine andere Kleinigkeit verlangt und der andere hat die Flasche schon eingepackt. Dann sagte Otze, gib mal Geld, du hast doch das Geld. Ich sagte, ich dachte, du hast das Geld. Ach, dann können wir das doch nicht kaufen, sagte er, und ich holte die Flasche wieder raus. Natürlich die falsche. Die wurde wieder weggestellt. Wir gingen mit dem Weinbrand aus dem Laden. Solche Pläne hat Otze gemacht. Oder die Geldtauschgeschichte. Er hatte einen 100-Markschein von 1910, der war blau, wie der 100-D-Markschein. Das Wappen war auch drauf. Die Zahl stimmte. Dann ist er los, hat den Schein zusammengekniffen und auf der Straße Leute angesprochen. Er hat erzählt, er sei Binnenschiffer aus Duisburg und im Magdeburger Hafen an Land gegangen. Jetzt hätte er eben nur noch 100 Westmark und müsse ganz schnell Lebensmittel kaufen, ob ihm jemand helfen könne. Er möchte eins zu eins tauschen. Den Schein hielt er dabei ganz klein gefaltet in der Hand und schaute nervös um sich, weil das ja verboten war und die braven Bürger sahen die Chance ihres Lebens. 1:1. Das hat geklappt. So etwas hat er öfters gemacht. Manche Geschichten waren sehr kompliziert. Einmal hat er eine Flasche Schnaps vor einer Disco unter einem Stein vergraben und später eine Wette abgeschlossen, wenn er vergrabenen Schnaps finden würde, müsse man ihm noch eine Flasche dazu spendieren. Manchmal ging mir das am Arsch vorbei. Das waren seine Stories und es gab immer ein großes Hallo bei allen, die ihn noch nicht kannten. Die dollste Geschichte war, als er mich ärgern wollte. Otze hatte eine Briefmarkensammlung in Stotternheim, was ich ihm natürlich anfangs nicht geglaubt habe. Das war oft so, er hat dann nur »Wirst schon sehen« gemurmelt. Ich selbst hatte schon eine beachtliche Sammlung gehabt, einige schöne und wertvolle Stücke. Wir waren in einer Disco und haben zwei Mädchen kennengelernt und beide mit zu mir genommen. Am Ende war ein Mädel weg und das andere bei mir im Bett und Otze meinte, die wäre seine gewesen. Ich habe ihm einen Vogel gezeigt. Otze hat die ganze Nacht geschmollt und im Nebenzimmer rumort. Dort lagen auch meine Alben. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und wollte aufs Klo gehen. Ich sah eine Briefmarke im Flur liegen, die etwas angekohlt war. Das Klo selbst war verstopft mit angebrannten Briefmarkenresten. Ich ging in die Küche, wo Otze saß, und fragte, was denn los? Ja, ich war gestern noch richtig sauer auf dich, wegen dem Mädchen. Ich habe die ganzen Briefmarken durchs Klo gespült, tut mir leid. Ich dachte, der spinnt, und Otze führt mich runter auf den Hof. Da war ein kleines Häufchen Asche, wie ein Scheiterhaufen. Es guckte noch eine Zacke raus. Ich wurde langsam richtig sauer. Die Alben waren leergeräumt, vor allem die wertvollen Stücke fehlten. Otze sagte immerzu, es tut mir leid, du kriegst meine Marken. Aber ich wollte die ja gar nicht und wurde pampig. Bist du total bekloppt, du Arschloch? Otze sagte, komm, lass uns mal Kaffee trinken gehen, zieh dir was Schönes an und dann gehen wir los. Ich sagte, ich will nicht Kaffee trinken gehen, du Arschloch. Aber er betonte vor allem, dass ich etwas Schönes anziehen sollte. Also spielte ich mit. Er meinte noch, hier die Blümchenjacke, die steht dir doch besonders gut. Das war so ein besticktes Sakko, das er selbst gern getragen hat. Also haben wir in der Nähe einen Kaffee getrunken und er fing immer wieder an, wie schön doch meine Jacke sei. Hast du die mal richtig angeguckt? Und endlich habe ich gemerkt, dass was mit der Jacke sein muss und das Futter befühlt. Und richtig, da hat es geraschelt, da hatte er meine Briefmarken reingenäht. Tja, ich musste dich ärgern, sagte Otze. Die ganze Nacht habe ich überlegt, womit ich dich ärgern kann. Und, ist es mir gelungen? Dann war es wieder gut, aber das war harter Tobak. Nach der Wende hätte er die Marken verbrannt. Er hat die irrsten Geschichten erzählt und manchmal habe ich gesagt, bis hierher habe ich dir geglaubt, aber jetzt nicht mehr. Hier ist Schluss. Und dann war da noch was dran, wie die wüste Sache auf dem Alexanderplatz. Da war Otze mit einer Horde RWE-Fans unterwegs. Erfurt sollte gegen den BFC Dynamo spielen. Die Skins vom BFC standen auf einmal den Punks aus Erfurt gegenüber. Otze sagte zum Chef der Glatzkopfbande, »Pass auf, lass meine Erfurter Freunde in Ruhe. Wir kämpfen jetzt gegeneinander. Es reicht doch, wenn die Anführer das unter sich klären.« Sein Problem war nur, dass er total betrunken war. Er war ein leichtes Fressen für den Schlägertypen. Der hat ihn in 0,0 zusammengehauen und alle dachten schon, oh Gott, jetzt haut der Otze tot. Der Typ hat sich auf seine Schultern gekniet und ihm rechts und links eine reingehauen. Und Otze ist gestorben. Er ist aus seinem Körper hochgeschwebt, hat sich von oben gesehen, wie er da lag und zusammengeschlagen wurde. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, du bist nicht tot. Er ist aufgewacht und war wieder in seinem Körper, hat keine Schmerzen gespürt, war frisch und nüchtern. Dann ist er aufgestanden und hat den Typen zu Brei geschlagen. Diese Geschichte hat er mir erzählt und ich habe geantwortet, Otze, hör auf. Aber später habe ich die Geschichte von einem Erfurter Punk gehört. Und ein andermal von einem Erfurter Fußballfan, der auch mit dabei war. Und ein BFC-Fan hat mir das erzählt. Alle kannten Otze. Er hatte einen gefährlichen Ruf. Alle haben gesehen, Otze war schon fertig und hat am Ende doch gewonnen. Mir hat er das erzählt, als wir mal übers Sterben und den Tod gesprochen haben. Es war was dran an dieser Geschichte. Der Tod war ihm vertraut seitdem. Wenn wir uns monatelang nicht gesehen haben, war Otze manchmal im Zuckerhäuschen. Was ihm dort angetan wurde, hat ihm langfristig mehr geschadet als die ganzen Drogen. Es gab keine Vorwarnung. Er war vogelfrei. Wenn er aufgegriffen wurde, haben sie ihn weggesperrt und irgendwann war er wieder da. Die Arschlöcher haben mich wieder eingebuchtet. Das war alles, was er gesagt hat. Ich habe manchmal leise Stimmen gehört, die meinten, wie kann denn das sein, dass sie den immer einbuchten und dann wieder rauslassen? Ist er am Ende bei der Stasi? Darüber habe ich gelacht, jeder, aber nicht Otze. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er glauben wollte, auf eine diabolische Komponente einzugehen, aber kooperieren mit dem System? Nee. Spinner hat mir sowas mal erzählt. In der intellektuellen Szene Erfurts galt Otze eh als schmierige Ratte, der man nicht trauen konnte. Aber das hat mich nicht interessiert. In Erfurt war generell ein anderes Klima als in Magdeburg. Viel brutaler. Die Heavy Metals, die Fußballfans haben Jagd auf Punks gemacht. In den Dörfern um Erfurt ging es dumpfer und härter zu als in der Börde. Die Künstlerszene wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Bei uns war es entspannter und durch die leichte Mischung der Szenen gab es andere Impulse. In Magdeburg haben sich Otze und die anderen Punks wohler gefühlt. Otze war nicht gewalttätig. Das war nur eine Möglichkeit, auf eine ordentliche Provokation zu reagieren. Wenn man ihn gereizt hat, konnte er bestialisch sein. Mich hat er niemals auch nur angefasst oder mir gedroht. Im Gegenteil. Wenn wir in Kneipen saßen, waren wir die Zielscheibe, die Schießbudenfiguren. Wir sind bewusst und vor allem Dingen mit Otze in solche Kneipen gegangen und es war wunderbar zu beobachten, wie Otze gewaltbereite Leute verbal in Schach halten konnte. Teilweise war das kaum zu glauben. Er hat sie tatsächlich dazu gebracht, dass die sich an unseren Tisch gesetzt und Bier ausgegeben haben. Wenn es gar nicht anders ging, hat er die Sache sehr schnell für sich entschieden. Mit allem, was zur Verfügung stand. Otze hatte ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Mit dem Alltag in der DDR kam er nicht klar. Ich weiß nicht, was ihn geprägt hat, als er klein war. Er hat sich immer stolz als den ersten Punk Thüringens, Erfurts, der DDR gar der Welt bezeichnet. Und er war es auch. So ein Original aus einem Kuhdorf. Wenn der schon 1979 auf dem Trip war, dann stimmt es schon. Jeder, der Otze länger kannte, hatte eine gewisse Distanz zu ihm aufgebaut. Freunde hatte er eigentlich nicht. Nur Nils Kraushaar, genannt Sackhaar, der war später so ein bisschen sein Freund. In Erfurt war Otze ein Einzelgänger. In Gotha war er eine Galionsfigur und genoss in der Szene einen besseren Ruf, als er ihn in Erfurt jemals hatte. Nach der Wende habe ich ihn einmal in Gotha besucht. Er hat mit einer Frau zusammengelebt und es sah kurzzeitig so aus, als ob er sesshaft werden wollte. Er war sogar ein Kuscheltyp. Das habe ich dort gesehen und gedacht, aha, das traust du dem Hühnerdieb gar nicht zu. Da sah er verhältnismäßig normal aus. Ich habe Fotos aus der Zeit. Da trägt er Stonewash-Hosen und Schal. Dazu mein Blümchensakko, das hat er irgendwann einbehalten. Nach der Wende hat sich Otze schwer verändert. Vielleicht könnte ich auch sagen, ich habe mich verändert. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil mir das wehgetan hat. Er hat abgebaut, das war zu sehen. Anfang der 90er Jahre gingen Sachen nicht mehr, die vorher okay waren. Ich konnte ihn nicht mehr allein in meiner Wohnung lassen, weil er besoffen drin lag, als ich mal nach 3 Tagen wiederkam. Die Tür stand offen, meine Sachen waren durchwühlt und Otze erzählte mir was vom Fuchs. Eine hanebüchene Lügengeschichte, die wirklich nicht mehr gestimmt hat. Ich sagte, so geht das nicht mehr mit dir. Du kommst auf einen falschen Dampfer in Berlin. Ich wollte ihn zurück nach Erfurt, nach Thüringen schicken. 3-mal habe ich ihn zum Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt. Und 2-mal ist er wiedergekommen. War spätestens einen Tag später wieder da. Ich habe mich distanziert von ihm. Ich hätte mich vielleicht mehr um ihn kümmern sollen. Aber ich dachte, Berlin ist nicht gut für ihn. Zu viele böse Drogen, zu viele Menschen, die ihn nicht lieben. Bestenfalls fand man ihn putzig. Am Ende hat er nur noch Müll erzählt. Die ersten 2 Jahre ging das noch. Schleimkeim spielte 2-3 Mal im Tacheles. Auf der Platte »Mach dich doch selbst kaputt« mit dem Live-Mitschnitt aus Chemnitz ist ein Foto von einem Konzert im Tacheles auf dem Cover. Ich glaube, Otze ist nach Berlin gekommen, um seine Musikkarriere zu festigen. Er wollte ein Punk-Rockstar sein. Aber es war schon vorbei. Er hatte keine Band mehr. Die hatten alle schon die Schnauze voll. Das war Mitte der 90er. 2-3 Jahre vorher war es etwas anderes gewesen. Das war die Zeit, wo die jungen Punkleute aktiv Schleimkeim kennengelernt haben. Da sind sie getourt. Es war eine neue Band, sie hatten ein Label. Aber dann gab es wahrscheinlich zu viel Alkohol, zu viele Drogen und Otze ist getillt. Es gab Spannungen zwischen rechts und links und Otze war keineswegs rechts, aber auch nicht in der Lage und bereit, sich festzulegen. Die Antifa war ihm zu blöd, der Westscheiß ging ihm auf den Geist. Im Osten, alltagspolitisch, hat er was zu sagen gehabt. Aber eigentlich war er ein Rockballadensänger und Dichter, schrieb Liebeslieder bizarrester Natur. Als reiner Künstler wurde er nicht ernst genommen, das hat ihm bestimmt wehgetan. Denn er hat sich zu Recht als Künstler gesehen. Da waren Parallelen zu schrägen Rockstars, die es immer wieder gibt, wenn man sagt, schade, dass sie so labil sind und drogensüchtig und so wenig ehrgeizig. Auf der anderen Seite sind sie selbstbewusst und eitel und setzen sich gern in Szene. Zu Ostzeiten haben wir schon Drogen genommen, aber in einer anderen Dimension. Tabletten, alles was da war. Antiepileptika, Faustan, Radedorn, Radopur. Was Otze sich dann später reingezogen hat, war mir zu doof. Da habe ich nicht mitgemacht. Ich hatte auch eine Freundin, die Drogenfeindin war, und ihr war Otze äußerst suspekt. Otze hatte immer Paranoia. Er hat sich permanent verfolgt gefühlt, aber ohne Angst zu haben. Als die Feinde weg waren, hat er sich was anderes konstruiert. Er war sinnlich, sensibel. Oft hat er gesagt, dass er sich mit dem alten Tod unterhalten hat. Das war sein Freund. Der hat eben auch gesagt, wir können weiter trinken, das ist okay. Otze hat auch damit kokettiert, hat sich immer inszeniert. Er war seine eigene Kunstfigur. 1995 war ich in Portugal im Urlaub. Da hat man mich angerufen und gesagt, dein Freund Otze, der dreht hier total durch im Tacheles. Der ist mit einem Hammer bewaffnet und schlägt um sich. Da wusste ich schon, dem ist nicht mehr zu helfen. Er wurde dann massivst rausgeprügelt. Zu der Zeit hat er unterm Tresen im Café geschlafen, bis mich das Tacheles beauftragt hat, diesen Menschen zu entfernen. Er hatte Zombie-Allüren. Die Leute hatten Angst vor ihm. Er hat im ganzen Haus sein dubioses Unwesen getrieben. Ich sagte zu ihm, geh doch zurück nach Gotha. Davon hat er ja auch immer geschwärmt, wie schön es dort gewesen ist. Nachdem ich ihn zum 3. Mal in den Zug gesetzt habe, ist er weggeblieben und nicht wiedergekommen. Ich habe ihn nie mehr gesehen.
Wir bedanken uns bei Anna Hahn und Frank Willmann, den Herausgebern des Buches Satan, kannst du mir noch mal verzeihen. Erschien 2008 im Ventilverlag.
Außerdem gilt großer Dank Brigitte aus Stotternheim, der ehemaligen Freundin der Familie Ehrlich. Zu hören waren die Zeitzeugen Kit, alias Jens-Peter Salzmann, gesprochen von Bert Ruprecht.
Kermit, bürgerlich Göran Wächter, gelesen von Uwe Krüger. Sonne, alias Mike Sonett, rezitiert von Steffen Müller.
Pankow, der im wirklichen Leben Michael Böhlke heißt, eingesprochen von Alexander Staus. Mary Meister, vorgetragen von Susan Goldammer.
Lippe, bürgerlich Mario Lippmann, gelesen von Christian Weiß. Und als letzter zu hören war Bastian. Lutz Schellenberg sprach den Text.
Wenn ich sowas seh, tut mir alles weh, von der Straße bis zum See. Spion im Café, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh, von der Straße bis zum See. Schuld, der Armee ist dran. Wer hat denn nur die Schuld? Wer hat denn nur die Schuld? Spion im Café, wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, das hat mir bis zum See.